Breitband-Topic.
2017 war das Jahr von Alexa, von Siri und Cortana. Als den Megatrend des Jahres hat ein Vertreter des Bundesverbands Digitale Wirtschaft die digitalen Sprachassistenten sogar bezeichnet.
Diese Kombination von, sagen wir mal, angehender künstlicher Intelligenz, Lautsprecher und Mikrofon mit Netzanschluss ist dieses Jahr zu einem Massenprodukt geworden. Der digitale Sprachassistent Echo Dot war Ende November sogar weltweit auf Platz 1 der Verkaufscharts von Amazon.
In vielen Haushalten steht also bald ein digitales Helferlein, das zumindest das Versprechen uns immer zuhört und jeden Wunsch von den Lippen abliest. Die Realität ist aber oft eine andere. Verständigungsprobleme und Befehlston bestimmen den Umgang mit den neuen technischen Mitbewohnern.
Marc Herbstreuth hat die Phänomene, die zusammen mit diesen kleinen Devices in unseren Wohnungen kommen, für uns zusammengefasst.
Eigentlich sind Roboter ziemlich dumm. Das sagt Tavidu Ranatunga und der muss es wissen, seine Firma stellt Roboter mit künstlicher Intelligenz her. Sie helfen zum Beispiel in ein paar Läden in San Francisco Kunden, wenn sie Fragen haben. Die Roboter verstehen diese Fragen der Kunden und antworten mit einer Auswahl von Optionen auf einem Touchscreen. Dass diese Roboter nicht mit den Kunden sprechen, hat laut Ranatunga einen ganz einfachen Grund. Sie sind nicht clever genug. Dennoch läuft die Konversation mit digitalen Sprachassistenten so. Sie reagieren nur auf bestimmte Schlüsselwörter. Das Verständnis von Kontext, Subtext oder komplexeren Sätzen geht ihnen bisher noch ab.
Ein Satz sollte keine unnötigen Worte enthalten, ein Absatz keine unnötigen Sätze. Kannst du die Frage noch einmal etwas kürzer stellen?
KI sei nämlich ausschließlich gut darin, Probleme in einem sehr eng definierten Rahmen zu lösen, sagt Adam Chayer, der Erfinder von Apples Siri. Weshalb ein Gespräch mit Siri, Alexa, Cortana und Co. oft gestelzt und unnatürlich klingt.
Alexa, gib mir meine tägliche Zusammenfassung.
Hier ist deine tägliche Zusammenfassung.
Manchmal können diese Konversationen auch ziemlich anstrengend sein.
Alexa, ich habe Hunger. Alexa, ich habe Hunger.
Was dann auch schnell mal frustrierend werden kann.
Alexa, play me a song. You sure this is fucking working? Alexa, you fucking wanker, you are. Talk to me. Yeah, you fucking twat. Fuck off.
Bei der Kultur- und Medienkonferenz South by Southwest in Austin, Texas, wurde dieses Jahr deshalb auch darüber diskutiert, was denn dieser Umgang mit digitalen Sprachassistenten mit uns macht. Mit dem Ergebnis, dass man vorsichtig sein müsse, Siri, Alexa und all die anderen könnten die Art beeinflussen, wie wir in Zukunft miteinander sprechen. Der Fokus auf Schlüsselwörter, simpelster Satzbau im Befehlston. Alexa, mach dies. Siri, mach das.
Could you give me a cat, Siri?
Oh, me?
Yes, you.
That's what I figured.
Get me one right now.
That may be beyond my abilities at the moment.
Give me a cat, Siri.
Oh, me?
Yes, you.
So wie viele kleine Kinder mittlerweile manchmal denken, dass jeder Bildschirm auch ein Touchscreen ist, könnte auch der Sprachassistentensprech unsere Konversationen verändern. So eine Theorie. Oder wie es der Unternehmer Hunter Walk in einem Blogpost beschrieben hat, Alexa toleriert schlechte Manieren. Es ist ein magisches Teil, aber es verwandelt meine Tochter in ein Arschloch. Denn anders als Eltern geben Sprachassistenten eben keine Widerworte. Sie folgen Befehlen und erwarten auch keine Höflichkeiten. Weshalb der Silicon Valley Investor Manu Kuma sich einen Trick ausgedacht hat, den er auch anderen Eltern empfiehlt. Er hat seinem Sohn einfach erzählt, dass Alexa ihm nicht mehr zuhören würde, wenn er nicht immer brav Bitte und Danke sagt. In seiner Familie werde Alexa nicht wie irgendein Zylinder behandelt, der auf dem Tisch steht, sondern fast wie ein Haustier. Was man bei all dem Anthropomorphismus aber nicht vergessen sollte, egal wie nett man zum Dienstleistungshaustier Alexa auch ist, es speichert jede einzelne Anfrage jedes Familienmitglieds. Wie bei jedem Haustier sollte man also gut darauf achten, womit man es füttert.
Alexa, was isst du?
Das Unix-Programm Du, das zu den Coroutils gehört, wird zur Anzeige der Dateigrößen aller Elemente im aktuellen Verzeichnis genutzt.
Ja, digitale Sprachassistenten also als Dienstleistungshaustiere. Ich bin sehr gespannt, wohin das noch führen wird. Mike Herbstreut war das.
Genau, und wie wir gerade am Schluss des Beitrages gehört haben, eine der wichtigsten Sachen, die den Umgang bestimmen und den Sprachassistenten erst zum Sprachassistenten machen, ist ja die synthetisierte Stimme. Und über die sprechen wir gleich mit Professor Holger Schulze. Er ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Herzlich willkommen, Holger Schulze.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Wir haben jetzt hier in dem Beitrag gerade verschiedene Beispiele für diese Interaktion mit digitalen Sprachassistenten gehört. Und man, also als normale Nutzer höre ich ja also jederzeit eindeutig identifizierbare Maschinenstimme. Ist das gut so? Ist das schon sagen das, was man kann? Sie als Fachmann, wie beurteilen Sie das?
Also ich beurteile so, dass wir uns da immer noch kulturell in einem Prozess der Annäherung befinden, dass sowohl technisch als auch in unserem Umgang damit das eben noch keine Normalität natürlich ist. Dass sowohl technisch noch nicht alles möglich ist, noch nicht alles verstanden wird, auch noch nicht alles artikuliert wird und vor allem noch nicht alle Unklarheiten artikuliert werden können, als auch wir als Menschen noch nicht gelernt haben, damit in einer Weise umzugehen, dass es ganz normal und alltäglich wäre.
Aber ist das vielleicht nicht sogar ganz gut, wenn man da so die Grenze aufrechterhalten kann zwischen Mensch und Maschine?
Ja, das kann vielleicht gut sein. Allerdings ist, glaube ich, historisch betrachtet das ja genau das Bedürfnis, das zu nivellieren. Also es gibt schon gut eine 170-jährige Vorgeschichte der technischen produzierten Stimmen. Also 1864 gab es eine Maschine namens Euphonia, dann 1939 Voder, dann die Stimmausgaben für K-Navigationssysteme gibt es seit den 90ern bei Toyota und Honda. Also das ist ein stetiger Prozess, wo man sich immer mehr darum bemüht, dass die Stimmen immer echter klingen und Stimmen aber auch immer echter verstanden werden. Also ich glaube, das Ziel ist tatsächlich, in einem gewissen Punkt ein Ziel zu erreichen, wo wir drei vor uns hinsprechen und ab gewissen Punkten dann eine Maschine eben mitspricht als vierte Instanz.
Jetzt frage ich mich ja, also eine Sache, die man schon sehr eindeutig unterscheiden kann und die auch nicht in dem Sinne mehr künstlich oder artifiziell ist, ist, man weiß, ist es Frau oder Mann. Und bei den Sprachassistentinnen muss man eigentlich sagen, ist die Standardeinstellung ja immer eine weibliche Stimme. Die haben auch Namen, Alexa, Siri, die klingen zumindest für unsere deutschen Ohren auch weiblich. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, auch das ist der Sexismus, der die ganze Gesellschaft durchzieht, weil das weibliche servile Wesen als Dienstleisterin ist. Würden Sie das teilen oder ist das Zufall, dass das so gekommen ist?
Das ist nicht Zufall und das ist sogar problematisch, denn am Anfang bei den ersten Autonavigationssystemen wurden weibliche Stimmen benutzt und Sie können sich sehr gut die patriarchalen Autoführer vorstellen in der Anfangszeit der Testphasen dieser Systeme. Weibliche Stimmen wurden abgelehnt. Ich lasse mir doch nicht von einer Frau neben mir sagen, wie ich fahren soll. Geht doch nicht. Mhm. Das wurde total abgelehnt. Das heißt, es wurden erst männliche Stimmen verwendet. Und ich glaube tatsächlich, dass hier so eine Art kulturelle Aneignung der weiblichen Computerstimme durch die Medien, durch Science-Fiction-Filme und Fernsehserien auch stattgefunden hat. Dass quasi die Rolle der servilen Computerassistentin, eben Computer, bitte tu dies oder das, stattgefunden hat und dann diese Stimme tatsächlich diesen weiblichen Universalsekretärinnen-Charakter angenommen hat, der annehmbar ist auch für Patriarchen und gerade für Patriarchen.
Wäre es denn möglich oder sinnvoller, zielführend geschlechtslose Stimmen zu erstellen, wo man nicht erkennt, ob es Mann oder Frau ist?
Das wäre von den technischen Möglichkeiten sicherlich sogar wünschenswert, weil warum muss eine technische Stimme gegendert sein? Gibt keinen Grund, sie muss sich nicht sexuell reproduzieren, gibt gar keine Notwendigkeit. Hat ja eh keinen Körper. Von daher kann die Stimme so oder so klingen. Andererseits scheint es in unserer Kultur eine gewisse Notwendigkeit zu geben oder ein Bedürfnis, eine sexualisierte oder gegenderte Stimme zu haben. Und da kann man sich schon fragen, welche Bedürfnisse das dann anspricht, weil es ja schlichtweg nicht notwendig ist. Zur Seite gesprochen, auch noch bei allen Roboterinstanzen, die dann auch jeweils männlich oder weiblich sein sollen, ist das gleiche Problem. Also da ist es eher die Frage an uns, warum wollen wir denn das überhaupt? Fühlen wir uns vielleicht verunsichert von einer Instanz, die geschlechtlos sind? Das ist ja eine stete Verunsicherung. Wenn das binäre System in der Wahrnehmung zusammenbricht, da ist jeder immer mal verunsichert. Und das ist eher eine Rückfrage an uns.
Das wäre tatsächlich zu sagen, was ich persönlich bevorzugen würde, eine Stimme, die zwar in einem natürlichen Wortfluss spricht, aber klar als Maschine zu identifizieren ist. Und Geschlechtslosigkeit wäre ja zum Beispiel ein Merkmal, mit dem man das machen könnte, wenn die Sprache erstmal ganz natürlich klingt. Aber jetzt weg von dem, wie es klingt, auch zu dem, wie man damit spricht. Man hat das ja, also ich habe es am Anfang der Sendung auch versucht, man spricht ja in so sehr klaren, imperativen Sätzen, um ganz sicher zu sein, dass einen die Maschine auch versteht. Lässt sich das für Menschen, glauben Sie, stetig abtrennen in der Kommunikation, also ich rede jetzt sozusagen mit der Maschine und dann rede ich gleich mit Ihnen und habe aber noch denselben Tonfall mitgenommen. Blutet das aus in die alltägliche Kommunikation?
Ich glaube, diesen ironischen Dreh, den Sie am Anfang der Sendung gemacht haben, also Ihre Co-Moderatorin genauso anzusprechen wie Cortana oder Siri, das ist schon was, was passieren kann, weil einfach die Grenzen verwischen können. Ich glaube aber, dass nicht allein das Imperative das Problem ist, sondern grundsätzlichere gesellschaftliche Tendenz dahinter liegt, nämlich des vollständigen und permanenten expliziten Sprechens. Ich muss ja mit einer Maschine alle Elemente immer explizit benennen. Uneigentliches Sprechen ist gar nicht denkbar. Ein klassischer Fall, der bei uns in der Familie passiert, Radio läuft zu laut, ist noch okay, irgendwann sind die Kinder zu laut und irgendein Kind sagt, können wir die Musik mal leiser machen? Und dann wird mir klar, ah, ich mach's mal besser aus. War gar nicht die Ansage, aber mir wird klar, das ist eine viel zu laute Situation. Ich habe den Unterton wahrgenommen, ich habe Kontext verstanden. Eine Maschine würde einfach nur den Ton ein bisschen leiser machen. Das würde aber tatsächlich das Problem nicht lösen. Und dieses Verstehen von impliziten Ansagen, von indirektem Sprechen und noch viel komplexeren Sachen, da sind die Maschinen jetzt noch nicht, würde mich aber nicht wundern, wenn sie irgendwann hinkämen.
Aber das Explizite ist ja nicht das eine. Wie wir sehr schön an Markus jetzt schon mitbekommen haben, spielt ja auch der Tonfall eine Rolle. Man spricht nicht nur in Imperativen, sondern auch mit einer Imperatorstimme sozusagen. Was macht das mit uns Menschen? Wie beeinflusst uns das?
Das fällt für mich aber auch in das Explizite. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich so vor mich hinnuschle und sage, ja, so gibst du mir noch mal ein Bier und noch ein Getränk. Oder wenn ich sagen muss, Alexa, mache die Musik lauter. Das ist ein völlig anderer Habitus, auch den ich einnehme, der auf allen Ebenen so ist und der mich zu einer Stimmdeformation zwingt, die, ich sag mal, eine permanente Professionalisierung des Sprechens erfordert. Also das Familiäre und Müde und so privatistische, intime vor sich hin nuscheln, was auch wichtig ist, glaube ich, für die Kommunikation, wird dann in einer gewissen Weise verdrängt und zumindest im Moment ist das so. Ob das technisch sich so lange hält, da bin ich vorsichtig, weil ich traue der Technik schon noch Entwicklungen zu, die es möglich machen, tatsächlich auch vernuschelt zu sprechen.
Der Albtraum wäre sozusagen, das dauert aber so lange, dass wir uns dann schon so dran gewöhnt haben, Imperator zu sein, dass die Technik keine Notwendigkeit mehr sieht, das umzusetzen. Es gibt ja noch die andere Richtung, also wir sprechen mit der Maschine, die Maschine spricht mit uns und sie gibt uns auf unsere Anfragen immer, also entweder sie tut, was wir sagen, oder sie gibt uns eine Antwort. Sie sagt, entweder ich weiß es nicht oder sie gibt eine definitive Antwort. Ist das sozusagen dasselbe Problem umgeklärt, also Explizitismus?
Das führt mich in exakt die gleiche Richtung, denn es setzt gewissermaßen die Kommunikation, die wir beispielsweise bei Eingabefeldern im Computer haben oder bei anderen Tastaturfeldern, in denen wir explizit sagen müssen, was laden Sie hoch, wie heißen Sie, wie alt sind Sie. Es muss immer explizit sein, muss immer identisch und auf eine Information hinlaufen. Das Problem bei diesen Sprachassistenten ist, und da muss man schon einen Unterschied machen, es sind im Grunde ja genau keine künstlichen Sprecher. Es sind eigentlich Sprachausgabesysteme, die an Stimmerkennung gekoppelt sind. So agieren sie eben auch. Das heißt, sie würden genauso funktionieren, wenn die Ausgabe schriftlich wäre, würden sie genau das Gleiche tun. Das Schaltsystem, die Software im Inneren wäre mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, natürlich hört da niemand mir faktisch zu. Es sind einfach nur Ausgabesysteme. Und darum fällt das Ganze natürlich auch, was vielleicht erstmal ungewöhnlich scheint, in das Gebiet der Sound Study oder der Klangforschung. Denn da gibt es das große Feld des Auditory Display, also der auditiven Darstellung von Ergebnissen. Das kann über Töne funktionieren, über Sprache funktionieren. Aber dadurch bin ich immer vorsichtig zu sagen, naja, das sind natürlich noch keine Personen. Das sind keine tatsächlichen Intelligenzen, sondern wir schreiben ihnen die Rolle zu, wir binden sie so ein. Das kann sich dahin noch entwickeln. Aber im Moment sind es eigentlich Ausgabesysteme, die auditiv funktionieren.
Was ja auch sehr schön ist, habe ich auch schon beobachtet bei Freunden, wenn die Maschinen sich dann nicht so oder die Assistenten nicht so benehmen, wie man sich das wünscht, fängt man an, die zu beschimpfen. Ja, das ist also wirklich, die Maschine wird dann beschimpft, weil es ist ja kein echtes Gegenüber, das ist ja nur so ein Apparat. Muss man sich Maschinen gegenüber nicht benehmen?
Gute Frage. Naja, wir reden auch mit unseren Autos, auch wenn sie noch keine Stimmausgabe haben. Wir reden mit Kaffeemaschinen vielleicht. Wir reden mit Handys, wenn sie ausgeschaltet sind. Also wir schreiben unseren Instrumenten, unseren Werkzeugen immer eine gewisse scherzhafte kleine Personalität zu, wenn sie nah bei uns sind. Aber wir wissen, dass das natürlich keine Personalität hat. In dem Fall wird es dann natürlich kritisch, wenn ab einem gewissen Punkt und gewisse Scherzreaktionen gibt es ja schon, die Assistentinnen und Assistenten tatsächlich reagieren und sagen, ich bitte Sie doch um eine gewisse dezentere Ausdrucksweise. Das könnte sein ab einem gewissen Punkt oder ist vielleicht teilweise schon so.
Wir haben jetzt im Vorgespräch festgestellt, niemand von uns dreien hat solchen digitalen Sprachassistenten zu Hause. Ich würde jetzt mit einer Bitte um eine sehr kurze Antwort von Ihnen gerne noch wissen wollen. Was müsste denn passieren, damit Sie sich für den Eigengebrauch denken, so jetzt ist es soweit, ich will auch eins?
Es gibt einen ganz konkreten Fall, der oft vergessen wird, Behinderungen. Ich habe ein, zwei Kollegen, die tatsächlich schreibunfähig sind, auch taktile Tastenbedienungen schwer sind. Und da wird die Sprachausgabe und die Stimmerkennung zum essentiellen Umgang für den gesamten Lebensalltag. Das verdrängt man immer, wenn man so die Lifestyle-Elemente sieht. Und da ist natürlich die Möglichkeit, sich durch so ein vergleichsweise günstiges Gerät gewissermaßen den gesamten Haushalt zugänglich zu machen, schon ganz entscheidend.
Vielen Dank, Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und Leiter des Sound Studies Lab.